möchte euch heute Morgen mit hineinnehmen in die Erfahrungen von zwei Kindern Gottes, die unterwegs waren, das Evangelium von Jesus weiterzusagen. Apostelgeschichte 16 ab Vers 23. Es ist die Situation in Philippi. Das Volk ward erregt wieder. Sie und die Hauptleute ließen ihnen die Kleider abreißen und hießen sie stäupen. Und dass sie sie wohl gestäupt hatten, warfen sie sie ins Gefängnis und geboten dem Kerkermeister, dass er sie wohl bewahrte. Der nahm solches Gebot an und warf sie in das innerste Gefängnis und legte ihre Füße in den Stock. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott, und es hörten sie die Gefangenen. Schnell aber war ein großes Erdbeben, also dass sich bewegten die Grundfesten des Gefängnisses, und von Stund an wurden alle Türen aufgetan und alle ihrer Bande los. Als aber der Kerkermeister aus dem Schlaf fuhr und sah die Türen des Gefängnisses aufgetan, zog er das Schwert aus und wollte sich selbst erwürgen, denn er meinte, die Gefangenen wären entflohen. Paulus aber rief laut und sprach: Tut ihr nichts Übles, denn wir sind alle hier. Er forderte aber ein Licht und sprang hinein und war zitternd und fiel Paulus und Silas zu den Füßen und führte sie heraus und sprach: Liebe Herren, was soll ich tun, dass ich selig werde? Sie sprachen: Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus selig. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Hause waren. Und er nahm sie zu sich in derselben Nacht, Stunde der Nacht, und wusch ihnen die Striemen ab. Und er ließ sich taufen mit allen den Seinen alsobald. Und er führte sie in sein Haus und setzte ihnen einen Tisch vor und freute sich mit ihnen und mit seinem ganzen Hause, dass er an Gott gläubig geworden war. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Da sitzen sie also, diese beiden Christen, die unterwegs sind im Auftrag Gottes, um anderen zu sagen, dass in Jesus das Heil verborgen liegt. Im Innersten des Gefängnisses, angekettet an den Füßen, mit Schmerzen am ganzen Körper wohl, vermutlich auch mit hungrigem Magen, sitzen sie nun oder liegen sie in der hintersten Zelle des Gefängnisses in Philippi. Was würden wir in einer solchen Situation denken, empfinden, tun? Und nicht wahr? Diese beiden hatten ja nun einen ganz klaren Auftrag Gottes. Sie wollten das Evangelium verkündigen. Dazu waren sie ausgesandt von der Gemeinde in Antiochien. Das haben sie getan. Sie haben viele Kilometer zurückgelegt und sie wollten verschiedene Landstriche anvisieren und besuchen. Aber der Geist Gottes hinderte sie, bis sie schließlich in Troas landeten. Und in dieser Stadt wurde ihnen klargemacht durch ein Gesicht: Komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Nun sind sie also in diesem Land, wo Gott sie hinberufen hat. Davon waren sie fest überzeugt. Und nun müsste man doch eigentlich meinen, wenn Gott so eine große Tür auftut, dann muss er doch den Weg ebnen, auch für die, die in seinem Auftrag unterwegs sind. Ist das nicht selbstverständlich, dass dann vorbereitete Verhältnisse sind? Aber das Erste, was ihnen begegnet ist, da ist kein Tempel, sondern da ist nur ganz weit draußen am Wasser eine kleine Gebetsstätte, wo sich ein paar Frauen treffen. Ist das der Auftrag, nun diesen wenigen das Evangelium zu sagen, wodurch Paulus berufen ist? So steht's in Apostelgeschichte 9, dass Gott selbst sagt über den Ananias: Ihn habe ich berufen, dass er das Evangelium trägt vor Könige und viele Leute. Und nun sitzen da ein paar Frauen am Ufer und beten. Ist das alles? Hat Gott nicht ein paar mehr? Gibt es in Philippi keine offene Tür? Scheinbar ist doch alles zu. Nicht wahr? Wir würden doch an so einer Stelle sofort die Frage stellen: Habe ich mich nicht geirrt in dem, was er mir sagte? Und garantiert hätten wir in so einer Situation auch jene Stimme des Versuchers, die sagt: Bist doch wieder den eigenen Weg gegangen. Es kann ja gar nicht anders sein, das Ergebnis ist doch sichtbar. Der Erfolg jener Gebetsstunden draußen am Ufer ist, wenn man so will, zunächst mal mager. Die Lydia, natürlich, sie ist eine reiche, angesehene Frau in Philippi. Sie kommt zum Glauben und sie öffnet die Tür für Paulus und seine Mitarbeiter. Und in den Wochen, die nun folgen, wo sie diese kleine Gruppe unterrichten im Evangelium und ihnen den Weg zeigen, wie man mit Jesus lebt, begegnet ihnen auch noch jene andere Frau, die zwar die Wahrheit sagt, obwohl sie vom Teufel besessen ist. Diese besessene Frau, die Paulus und den Mitarbeitern hinterherruft: Das sind die Leute, die euch den Weg der Seligkeit zeigen. Da könnte man wieder aufatmen und sagen: Okay, sind wir scheinbar doch auf dem richtigen Weg. Und dann wird diese Frau befreit, erlöst von dieser Knechtschaft Satans und sie darf auch an Jesus glauben. Aber nun ist der Gewinn für die sie bisher gearbeitet hat, vorbei. Und die sind wütend, weil Jesus das Geschäft kaputt macht. Ja, das macht er vielleicht ab und zu mal. So wie es hier offensichtlich in Philippi geschah. das regt die Besitzer dieser Frau oder diese Leute auf. Und Hass wird geboren und Aufruhr und Rebellion. Und schließlich kommt es dahin, wie es hier jetzt beschrieben wird. Paulus und Silas, sie werden geschnappt, die Kleider werden ihnen abgerissen, sie werden geschlagen und gestäubt und schließlich ins Gefängnis geworfen. Wohlgemerkt, das waren damals sicher keine Luxussuiten, in denen Paulus und Silas lag. Und auf diesem kalten Boden, blockiert durch die Kette, die ihre Füße bindet, liegen sie da. Es wird uns nicht berichtet, worüber Paulus und Silas in ihrer Gefängniszelle gesprochen haben. Worüber hätten wir gesprochen? Ist das der Schutz Gottes für seine Leute? Ist das der richtige Weg, um das Evangelium glaubwürdig weiterzusagen? Wenn der sie beauftragt hat, darf ich das mal so krass sagen, nicht mal fähig ist, ihnen diese Schande und Schmach und diese Schmerzen zu ersparen? Nicht wahr? Wir haben ja manchmal diese Vorstellung, dass Gott das für uns tun muss. Wir glauben ihm doch, wir vertrauen ihm, dann muss er doch auch etwas für uns tun. Dann muss er doch seine Hand über uns halten. Dann muss er uns doch bewahren vor dem Unfall. Dann muss er uns doch bewahren vor dem Chaos. Dann muss er uns doch herausreißen aus der Enge. Aber diese beiden sitzen nun im Gefängnis. Es steht nicht da, wie lange sie da saßen, aber ich stelle mir vor, dass der Kerkermeister von Philippi nicht gerne Überstunden gemacht hat, um diese beiden nun auch wirklich gut zu versorgen. Und so nehme ich an, dass zwischen der Einlieferung in diese Zelle und Mitternacht vielleicht doch ein paar Stunden vergangen sind, in denen Paulus und Silas ihren eigenen Gedanken nachhingen. Und austauschen. Weitermachen? Lohnt sich das? Natürlich, da ist eine Frau zum Glauben gekommen, die Lydia. Natürlich, da ist eine Frau befreit worden von den Dämonen. Aber ist das nicht ein hoher Preis, den hier diese beiden zahlen müssen? Und ich könnte mir vorstellen, dass da Frust aufsteigt und Sorge und die vielen Fragen, die bei uns auch aufsteigen, dann, wenn das im Leben nicht ganz so glatt läuft, wie wir uns das vorstellen. Und wisst ihr, da kommt dann auch garantiert immer wieder diese Frage hoch: Bin ich nicht selber schuld? Hätte ich nicht ein bisschen vorsichtiger sein müssen? Ein bisschen menschlicher? Ein bisschen angepasster? Wie gesagt, die Bibel schweigt darüber, was in diesen 3-4 Stunden zwischen Paulus und Silas passiert ist. Aber vielleicht können wir das nachempfinden, wenn wir darüber nachdenken, wie es uns geht, wenn es irgendwo ein bisschen klemmt. Dann sind wir nicht im Bett und schlafen, sondern dann sind wir hellwach. Und dann treiben uns unheimlich viele Fragen und Gedanken um. Hab ich, kann ich, darf ich, muss ich, was soll ich? Und ich möchte noch mal betonen, das sind nun zwei, die ganz intensiv mit Jesus leben und den Willen Gottes tun wollen. Und nun passiert ihnen diese Trübsal, diese schwierige Situation. Nicht wahr? Wir denken ja immer, ich war halt nicht treu genug. Ich war halt nicht. Und dann kommt all das, was wir versäumt haben. Und das mag ja auch durchaus sein. Aber hier in diesem Abschnitt wird nicht davon geredet, dass nun da bei Paulus und Silas und den Mitarbeitern irgendwelche Schuld geklärt werden müsste, sondern das sind die Leute, die einfach mit Jesus gehen und die nun das erfahren, was Jesus seinen Jüngern eigentlich schon immer gesagt hat. Haben Sie mich verfolgt? Dann werden Sie es euch auch tun. Es ist also nicht immer der Beweis, siehst du, wärst du mit Jesus richtig gelaufen, wärst du ihm treu gewesen, dann wäre all das Unglück nicht passiert. Dann würde das, diese Krise nicht stattfinden. Dann würde alles glatt laufen. Das, was der Teufel uns da an dieser Stelle immer und immer wieder sagen will, dass es halt bei uns mit unserem Christsein nicht so gut klappt, wie das eigentlich klappen müsste. Das steht hier überhaupt nicht zur Diskussion. Diese beiden sind auf dem Weg, aber auf dem Weg Jesus nach gibt es nicht nur Sonnenschein. Da gibt es auch Regen und Sturm und Gewitter und ganz tiefe und lange und anhaltende Anfechtungen, die man nicht einfach wegschieben kann und sagen, ich glaube, ich bete, ich, sondern die nun ganz konkret da sind. Von Paulus wird uns berichtet, dass sie gegen Mitternacht anfingen zu beten. Das war mir bezeichnend. Auch ein Bote Gottes, auch ein begnadigter Bote Gottes schafft es nicht immer, auf Anhieb gleich das zu tun, was man eigentlich tun sollte. Mich hat diese Tatsache sehr getröstet, weil Ich und jeder von uns geht durch solche Situationen hindurch und nicht immer ist man gleich der große Glaubensheld, sondern manchmal kaut man da und vielleicht fließen auch ab und zu mal Tränen mitten in der Nacht, wo es keiner sieht und keiner hört und wir auch über unsere Verzweiflung vielleicht sogar einschlafen. Hier heißt es, um Mitternacht beteten Paulus und Silas. Wisst ihr, das müsste ja eigentlich normal sein, das müsste man ja eigentlich nicht extra erwähnen. Aber damit wird uns etwas gezeigt, was das Alte Testament ja schon sehr eindrücklich sagt. In Psalm 62 heißt es, schüttet euer Herz vor ihm aus. Wir schütten meistens unser Herz vor irgendjemand aus, der vielleicht gar nichts mit anfangen kann. Und der uns vielleicht hinterher sagt, bin ich selber schuld. Hätschte. Hier wird der Weg gewiesen, schon im Alten Testament. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Und wisst ihr, ausschütten, das bedeutet, da muss alles raus. Und so könnte ich mir vorstellen, dass diese beiden in dieser Nacht ihren ganzen Frust vor Gott ausgebreitet haben. Vielleicht auch ihre Fragen, warum lässt du uns hier mit Schmerzen und mit Hunger schmoren? Warum führst du uns einen solchen Weg? Ausschütten, das heißt nicht sortieren, was da raus soll, sondern wenn man einen Eimer ausschüttet, mit Schmutzwasser zum Beispiel, dann kann man nicht sauberes Wasser aus diesem Schmutzeimer ausschütten, sondern da geht das Schmutzwasser halt mit raus. Und genau das passiert offensichtlich hier bei diesen beiden. Sie schütten ihr Herz vor Gott aus, ohne einen Bodensatz zurückzulassen. Den ganzen Frust, den ganzen Ärger dieses vergangenen Tages haben sie vor Gott ausgeschüttet. Das ganze Unverständnis über die Haltung eines Kerkermeisters, über die Haltung der Obersten, über die Reaktion der Leute. Sie schütten alles vor Gott aus. Ich glaube, das müssen wir üben. Der Volksmund sagt, ab und zu muss man sich auskotzen. Meistens tut man es an der falschen Stelle. Darf ich es mal so sagen? So krass? Lasst es uns vor Gott tun. Den ganzen Ärger, warum nun das so ist, wie es ist. All das, was wir nicht verstehen und nicht erklären können, lasst uns das ausschütten vor Gott, dass nichts mehr übrig bleibt als nur noch diese eine Situation, die dann eintritt. Wenn der Eimer leer ist, wenn das Herz leer ist, weil aller Ärger weg ist, dann bekommt man wieder einen freien Blick auf Gott. Und dann entdeckt man, dass er in dieser schwierigen Situation gegenwärtig ist. Und plötzlich fangen diese beiden an, Gott zu loben. Wie kommt das? Die Situation ist unverändert. Die Füße sind immer noch im Stock. Sie können sich nicht bewegen. Der Magen knurrt immer noch. Und die Schmerzen sind nach wie vor gegenwärtig. Nur eines ist anders. Sie schauen nicht mehr auf das, was da so mies an ihnen abläuft und mit ihnen geschieht, sondern sie schauen auf Gott. Es gibt im Alten Testament jene Geschichte von der Hanna, der Mutter von Samuel. Eines Tages waren sie wieder in Jerusalem zum Fest und wieder gab es Ärger mit der Nebenfrau der Penina, die sie hänselte, weil sie keine Kinder hat. Und dann ging sie beten. Und dann hat sie, so sagt sie selber, ihr Herz vor Gott ausgeschüttet. Und wisst ihr, was da passiert ist? Da heißt es in 1. Samuel 1, Vers 18, und nachdem sie das getan hatte, sah sie nicht mehr so traurig aus. Sie ist nach wie vor unfruchtbar. Und sie geht zurück in die alte Situation, wo die Penina ihr immer und immer wieder das aufs Brot streicht. Du bist ja unfruchtbar, du bist ja... Die Lage ist nach wie vor unverändert. Nur eines ist anders. Sie hat gelernt, ihren Blick wegzulenken von dem, was sie so niederdrückt und kaputt macht, was ihren Alltag beschwert, was sie nachts umtreibt und was sie nicht zur Ruhe kommen lässt. Das ist der richtige Blick. Sie sah nicht mehr so traurig aus. Oh, ich weiß. Unser Verstand sagt uns, das hat jetzt keinen Wert. Das ist unmöglich, jetzt Gott zu loben. Und der Galgenhumor sagt, naja, viel schlimmer kann es ja auch nicht mehr werden. Also, aber der Glaube sagt, Gott hat sich nicht verändert. Er ist treu. Mag sich die Situation verändern, mag da vieles scheinbar schief laufen. Er ist immer noch derjenige, der Herr ist und der das letzte Wort hat. Ein Paulus und ein Silas, sie sind am Ende ihres Lateins. Sie wissen nicht, wie es weitergeht. Aber das heißt noch lange nicht, dass Gott auch am Ende ist. Und merken wir, da bricht bei diesen beiden etwas auf, von dem ich wünsche, dass es bei uns auch aufbricht, immer und immer wieder neu. Dass wir wegschauen von dem Miesen und von dem Dunklen und von dem, was wir nicht verstehen, hin auf den, der immer noch kann und der immer noch nicht am Ende ist, sondern immer erst am Anfang, wenn wir am Ende sind. Ich weiß, nun hätten wir ja gerne, dass es bei uns auch mal so passieren würde, wie das hier bei Paulus und Silas passiert ist. Sie beten, sie loben Gott und plötzlich ist ein Erdbeben und alle Türen sind offen und alle sind ihrer Bande frei. Aber bei uns passiert kein Erdbeben, oder? Es gibt viele Nächte, die wir durchwachen, vielleicht auch durchweinen, wo kein Erdbeben entsteht, obwohl wir wieder fest das im Blick haben: Ich will Gott vertrauen. Ich will den Weg mit ihm gehen, egal was passiert. Schauen wir uns die Apostelgeschichte an. Da wird in Kapitel 12 berichtet, dass Herodes den Jakobus gefangen nimmt und ins Gefängnis steckt. Und was macht er? Er bringt ihn um, ganz einfach. Da passiert kein Erdbeben. Obwohl das ein Auserwählter Gottes war, so wie wir ja auch. Und dann wird berichtet in der Apostelgeschichte 12, dann kam der Petrus ins Gefängnis. Und den Petrus macht er frei. Den holt er raus durch einen Engel, durch all die verschlossenen Türen hindurch und stellt ihn wieder auf seinen Platz. Wisst ihr, wir sind ja so kurzsichtig. Wir denken ja immer, und der Teufel ist da sehr aktiv, uns dieses Denken einzuflößen. Wir denken immer, Gott kann halt nicht. Und weil er nicht kann, darum tut er es nicht. Doch, Gott kann, auch wenn er kein Erdbeben schickt. Nur Gottes Wege und Gottes Plan ist oft anders, als wir ihn uns vorstellen. Aber immer hat Gott einen Weg für uns, immer. Auch wenn der uns vielleicht im Moment verborgen ist. Wenn Gott nach unserer Meinung schweigt und nichts tut, sondern scheinbar die Sachen alle laufen lässt, dann heißt das noch lange nicht, dass Gott nichts tun kann, sondern dann hat er einen anderen Plan. Dann hat er ein höheres Ziel. Schauen wir die Geschichte an von Josef im ersten Buch Mose. Was wäre wohl passiert, wenn Josef freigelassen worden wäre von Potiphar und er hätte heimziehen können zu seinem Vater und zu seinen Brüdern? Dann hätte es keine Rettung gegeben für die ganze Familie und für das Volk in Ägypten. Und so muss ein Josef durch diese Strapaze, durch dieses Tränental des Gefängnisses, der Sklaverei, der Unterordnung hindurch. Wohlgemerkt, nicht, weil Gott nicht kann, sondern weil Gott was Besseres vorgesehen hat. Ich möchte mir das immer wieder selber sagen und ich möchte es euch sagen, wenn wir durch solche schwierigen Situationen gehen müssen, Gottes Absicht ist nie, uns da irgendwo ein Bein zu stellen, damit wir fallen, sondern Gottes Absicht ist immer auf das Bessere ausgerichtet. Gottes Schweigen ist nie der Beweis für sein Nichtkönnen, sondern immer Absicht für was Größeres. Und so wird deutlich an dieser Geschichte, die wir hier vor uns haben, aus Apostelgeschichte 16, wir sind als Lebensretter in diese Welt hineingesandt. Nach dem Erdbeben erschrickt der Kerkermeister. Er zieht das Schwert, er will sich selbst umbringen, weil er seiner Aufgabe nicht gerecht geworden ist. Da kann er zwar nichts dafür, dass das Erdbeben jetzt gerade war, aber für ihn ist das katastrophal. Und da hat nun ein Paulus ein ganz einfaches Sätzchen, das er ihm zuruft. Tu dir nichts Übles. Liebe Brüder und Schwestern, das möchte ich euch zurufen. Das ist unser Auftrag, das ist unsere Aufgabe, einem anderen Menschen neben uns zu sagen, du brauchst die Hoffnung nicht aufgeben. Es gibt noch eine Möglichkeit. Du brauchst die Freude nicht begraben. Gott hat noch etwas für dich bereit. Du brauchst die Zukunft nicht abschreiben. Und du brauchst die Gewissheit des Glaubens nicht aufgeben. Tu dir nichts Böses. Gib die Hoffnung nicht auf durch Hartherzigkeit. Gib die Freude nicht auf durch Kurzsichtigkeit. Gib die Zukunft nicht auf durch Besserwisserei. Und gib die Gewissheit des Glaubens nicht auf durch Zweifel. Und dann kommt sehr einfach und sehr deutlich etwas, was bis heute gilt. Paulus gibt dem Kerkermeister eine einfache Antwort, wo die Lösung seines Problems ist, nämlich im Glauben an den Herrn Jesus Christus. Wisst ihr, das gilt immer. Dieses Vertrauen auf ihn ist immer die beste Lösung für alle unsere Probleme, die wir vor uns herschieben. Und das dürfen wir jedem anderen anbieten und sagen. Der Glaube an Jesus ist immer rettend, auch wenn er vielleicht in Zeiten der Verfolgung das Leben kosten kann. Aber er rettet hinüber das ewige Leben. Lasst uns anderen Menschen helfen, diesen Weg, diesen Ausweg für sich zu entdecken. Jesus. Es gibt ein Buch von Wilhelm Busch, dem Pastor von Essen, das schon, ich weiß nicht, wie oft aufgelegt, wieder aufgelegt wurde. Jesus, unser Schicksal. An ihm hängt's. Und ich möchte euch einladen, euch an diesen Jesus zu hängen. Nicht, weil dann alle Probleme verschwinden, sondern weil ihr dann einen habt, der mit euch durch alle Probleme geht. Und dann zeigt dieser Abschnitt noch etwas. Er zeigt, wie dieses Leben mit Jesus aussieht. Ganz einfach. Jesus, Paulus erzählt dem Kerkermeister von Jesus. Er erzählt ihm, er sagt ihm das Wort Gottes. Das ist das Erste hier im Wort Gottes. So uralt es ja für manche ist und so überholt es für manche erscheint, es ist der Weg zum Seligwerden. Hören auf Gottes Wort. Und das Zweite, was hier sehr deutlich wird, sie bekennen sich öffentlich zu Jesus durch die Taufe. Das war damals üblich. Da wurde deutlich, jetzt ist Jesus mein Herr. Wisst ihr, das muss man irgendwann festmachen. Nicht nur in Gedanken, nicht nur in seinem Herzen, sondern in der Tat des Alltags. Und dann bricht etwas an und auf, was bis heute immer wieder passiert, nämlich er freute sich, an Gott gläubig geworden zu sein. Das ist das Ziel, das Gott mit einem Menschen hat. Freude zu entwickeln, die Freude an Gott. Psalm 73, Asaf hat durch viele dunkle Stunden hindurch sich durchgerungen zu dieser Freude. Und so heißt es am Ende dieses Psalms, aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte. Ich wünsche euch eine Woche, wo ihr an dieser Freude festhaltet, dieser Freude an Jesus, trotz der ungeklärten Fragen, trotz der Tränen, die vielleicht auch in dieser Woche geweint werden, trotz der Querschläge, die immer wieder passieren. Lasst uns diese Freude festhalten an Jesus, die aus Gott kommt. Lasst uns beten. Herr Jesus, wir wollen dir danken, dass du uns durch diesen Bericht zeigst, wie du auch bei uns in unserem Alltag dich immer und immer wieder offenbaren willst und zeigst. Und wir wollen dir danken, dass du auch uns diese schöne Aufgabe gibst, mitten in unserem Alltag anderen zu sagen, dass bei dir die Hilfe ist. Wir wollen dir danken, dass du uns auf diesem Weg begleitest, auch wenn du nicht immer uns vor Schwierigkeiten dabei bewahrst, aber dass du uns festhältst und segnest und zum Segen setzt. So wollen wir in diese neue Woche hineingehen, in der frohen Gewissheit, du gehst mit. Amen.